Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Da herrscht also Begeisterung und das sind sicherlich auch Geschichten, die FIFA-Präsident Gianni Infantino gefallen. Gerade bei dieser WM, die überschattet ist von den Menschenrechtsverletzungen in Katar und auch der Diskussion um die One Love-Armbinde. Mehrere europäische Verbände hatten ja versucht, die FIFA herauszufordern, der DFB vorne mit dabei. Als die FIFA dann aber Sanktionen angedroht hat, war der Widerstand schnell gebrochen. Und über die schwindende Macht des europäischen Fußballs habe ich mit Georg Pangel gesprochen. Er ist österreichischer Fußballfunktionär, war Geschäftsführer des europäischen Ligenverbandes European Leagues und ist jetzt selbstständiger Berater. Und ihn habe ich gefragt, ob diese Diskussion um die One-Love-Armbinde ein Zeichen dafür war, dass die europäischen Fußballverbände verlernt haben, sich gegen die FIFA zu positionieren.
Man könnte es so ausdrücken, weil ich rede mich jetzt wirklich leicht und bitte das nicht falsch verstehen. Aber wenn man als Europa, als Deutschland, als England, als Holland, als Spanien, wie auch immer, Franzosen muss man vielleicht ausklammern aufgrund der Politik, Katar, das weiß man, da gab es eine eigene Geschichte dazu. Aber wenn man sich da gegenüber dem FIFA-Präsidenten persönlich und nicht irgendjemanden, den er vorschiebt, dann hinsetzt und sagt, Herr FIFA-Präsident, lieber Gianni, entweder wir nehmen diese Binde oder von den 13 Europäern, und wenn die Franzosen dort bleiben, sollen sie bleiben, reisen 10, 11 oder 12 ab. Also wenn ich dann mit dem Trolley in der Richtung Flughafen unterwegs bin, als DFB und als Präsident, dann hätte ich schon gern die Gesichter gesehen vom Herrn Infantino und von allen anderen. Also die Frage ist halt, und noch einmal, ich will nicht als neunmal klug klingen, aber meistens spielt halt auch den Regierungsbehörden im Fußball in die Hände, dass sehr viele Präsidenten und Agierende oft relativ kurz erst dabei sind, dass die auch lernen müssen, wie das alles funktioniert. Aber am Ende des Tages besteht die FIFA aus den Nationalverbänden. Und in Europa, wie Sie gesagt haben, spielen mehr als 75% aller Spieler weltweit. Wenn man da als Europa ein Zeichen oder eine Grenze setzen will, dann müsste man das im Stand sein, außer man lässt sich eben wieder aufteilen, zersplitten und dann über irgendwelche Ankündigungen an Konsequenzen einschüchtern. Das hätte man wirklich einmal ausprobieren müssen, wenn man es gewollt hätte, aber man hat es nicht und so gesehen kann man es nicht richtig gewollt haben.
Jetzt hat die FIFA gezeigt, dass sie ihre Muskeln für den Machterhalt über viele Jahrzehnte sehr gut trainiert hat und sie die auch einsetzt. Bei der One Love Armbinde haben wir das jetzt gerade gesehen. Was müssen die europäischen Verbände denn jetzt tun, um ihrerseits ihre Muskeln für den Widerstand gegen die FIFA zu trainieren?
Ich würde meinen, es geht nichts über klare Gespräche, über klare Positionen, auch wenn es die UEFA jetzt für meine Begriffe smart gemacht hat, sich die Verbände des CONMEBOL auf die Seite geholt hat. Jetzt hat man zumindest 65 Stimmen. Man stellt bis jetzt, sofern Marokko nicht Weltmeister wird, aus Europa und Südamerika bis jetzt immer nur die Weltmeister. Also da ist schon irgendwo der Fußball noch immer zu Hause. Und wenn man
aber trotzdem Themen haben die Südamerikaner ja jetzt auch die Unterstützung für Infantino verkündet. Da ist ja auch sofort wieder ein Bruch da gewesen zwischen der Allianz, die sich da gebildet hatte.
Ja, auch da hat es der FIFA-Präsident verstanden, schon davor seine persönlichen Beziehungen eben zu stärken. Das ist ja auch legitim und normal. Aber wie gesagt, man müsste als Drittel der Verbände mit der Stärke, wo der Fußball eben noch zu Hause ist, müsste man sich eben klar positionieren und mit einer Stimme sprechen. Und das geht natürlich auch dann weiter über die Präsidenten der Kontinentalverbände, wo der Alexander Ceferin die UEFA vertritt, wo diese 6 Kontinentalverbände ja eine Art Büro bilden mit dem FIFA-Präsidenten, aber auch mit den Mitgliedern im FIFA-Rat, wo eben mein geschätzter Freund Peter Peters und viele andere Europäer noch drinnen sitzen. Da hat man ja diese gefühlt 25% der Stimmen. Also wenn es da um Themen geht, müsste man sich als Europa klarer positionieren. Bis jetzt habe ich das Gefühl, dass fast alles einstimmig geht. Also auch diese Erhöhung auf 48 Teilnehmer und quasi die Reduzierung in Prozenten von Europa auf ein Drittel quasi mit den 16 im Vergleich zu den 90er Jahren, wo wir, oder 70er Jahren will ich jetzt gar nicht in den Mund nehmen, wo wir quasi 60% der Startplätze hatten. Aber da hat halt eine Entwicklung eingesetzt, wo man sich möglicherweise als UEFA, als Europa nicht zeitgerecht strategisch gewappnet hat. Jetzt ist es natürlich schwierig, aber man müsste, wie gesagt, Strategien entwickeln, um welche Themen geht es, was will man. Und am Ende des Tages, das weiß man ja auch, geht es immer wieder ums Geld, um die Milliarden. Deswegen gibt es ja auch die Themen einer zweijährigen Weltmeisterschaft, dieser Club-Weltmeisterschaft, wo es natürlich um den Milliardenkuchen geht, wo die UEFA natürlich jetzt aufgrund der Komprimierung der besten Spieler und Clubs weltweit natürlich die Nase noch vorn hat. Aber es wird am Ende des Tages darauf hinauslaufen und wer dann die beste Strategie hat und wenn es die UEFA schafft, sich entsprechend zu positionieren, wird es für die FIFA schwieriger. Ich glaube, man hat es jetzt erkannt und wird wahrscheinlich sehr viel dran setzen, das zu tun.
Aber glauben Sie, dass die aktuell handelnden Personen das schaffen in der UEFA? Also mein Vertrauen, dass die Personen, die jetzt in den vergangenen Jahren bei der UEFA die Stimmen vorgegeben haben oder auch beim DFB jetzt bei der One Love Armbinde nicht sonderlich großes strategisches Geschick bewiesen haben. Glauben Sie, dass die aus dieser Sache wirklich jetzt gelernt haben und eine Strategie entwickeln?
Das ist genau die Frage. Jetzt stellen Sie mir als sehr erfahrener Journalist die Frage. Ich stelle mir selber die Frage, ob genau diese Frage auch der UEFA-Präsident oder eben DFB und andere Präsidenten sich stellen. Oder ob die wieder mit dem Tagesgeschäft, wie es halt normal ist, irgendwo vereinnahmt sind. Jetzt der Struktur, neuer Sportdirektor und so weiter. Jetzt muss der DFB-Präsident wieder seine Baustellen intern irgendwo bearbeiten und lösen. Ob dann die Zeit bleibt für solche strategische Fragen, das ist genau die Frage. Und man weiß, glaube ich, schon, dass jetzt unabhängig von dem Persönlichen, dass der UEFA-Präsident und der FIFA-Präsident sicher nicht mehr Best Friends werden. Das ist nachweisbar, das ist lesbar, das ist spürbar. Und die Frage ist halt, ob dann die Herrschaften auch im FIFA-Council, im FIFA-Rat dort Europa entsprechend vertreten, wenn es um eine Linie geht. Und da muss man halt auch aufpassen, dass, so wie es jetzt in Katar ist, ohne das Thema noch einmal aufzuwärmen, aber wenn man den Zugang von Frankreich kennt, aufgrund anderer, ich sag mal, geopolitischer oder wirtschaftlicher Interessen, dann muss man halt bestmöglich versuchen, sich in Europa zu einigen. Und dann, wie Sie sagen, wird es schwierig, allein mit den 10 Südamerikanern hier eine geschlossene Allianz zu bilden, geschweige denn, und das weiß man ja, Afrika mit mehr als 50 und Asien und allein die Karibik. Der nordamerikanische Verband hat ja mehr als 30 Mitgliedsländer, also diese ganz kleinen Inseln, wo es gefühlt wahrscheinlich keine 2 Fußballplätze gibt, auch die haben die Stimmen. Und da geht es wirklich um eine Strategie, die nachhaltig ist, wo man dann versuchen sollte. Und auch da hat die UEFA augenscheinlich in der Vergangenheit nicht sehr glücklich agiert, indem sie halt verabsäumt hat, hier ja mit offenen Armen, sagen wir so, gegenüber diesen anderen Verbänden aufzutreten.
In Dänemark hat man überlegt, einfach aus der FIFA auszutreten. Wäre das ein Weg?
Da sieht man wieder die Skandinavier, wie straightforward sie sind. Und noch einmal, Norwegen hat mir imponiert. Ich denke auch Schweden und Finnland und Co. wird da eine ähnliche Denkrichtung verfolgen. Ob das dann der Weisheit letzter Schluss ist, das ist die Frage. Man müsste hier natürlich auch eine mittelfristige Strategie aufbauen. Will man jetzt Zustände, wie es vielleicht im Boxen oder im Basketball der Fall ist, wo man mehrere Verbände und Ligen und so weiter hat, das wird sicherlich nicht das große Ziel sein. Aber um eben aufzuzeigen, dass hier gewisse Grenzen überschritten worden sind, wäre das ein Ansatz, der natürlich kurzfristig nicht zielführend sein kann, sondern man müsste idealerweise dann, wenn man das will, noch einmal, ist jetzt nur eine Theorie, ist nicht meine Empfehlung, aber wenn man es will, einen Gegenkandidaten zum Gianni Infantino, der ja in Ruanda oder in Kigali, wo auch immer der nächste Kongress sein wird, wo ich ein bisschen Gänsehaut habe, das allein der Ort erinnert mich an fürchterliche Erlebnisse, also nicht Erlebnisse, sondern Berichte in der Vergangenheit. Wenn man das will, müsste man strategisch einen Gegenkandidaten aufbauen, wiewohl ja auch der Gianni Infantino als Vertreter der UEFA damals, 2016, wie gesagt, ins Rennen geschickt worden ist, wo man ihm noch den Wahlkampf unterstützt hat mit einem entsprechend hohen Betrag. Da müsste man sich als UEFA positionieren. Und dann geht es natürlich ums Eingemachte, sprich um die restlichen mehr als 150 Stimmen, die man dann irgendwo halt ja, versuchen müsste, im Infight mit dem aktuell amtierenden FIFA-Präsidenten auf die Seite des neuen Präsidenten zu bekommen.
Aber wie kriegt man diese Stimmen von den kleinen Fußballverbänden, die Sie gerade angesprochen haben, die ja in der Vergangenheit auch durchaus mit Korruption aufgefallen sind, wie kriegt man diese Stimmen, wenn man im Zweifelsfall tatsächlich in einem korrupten System kämpft? Da muss man doch eigentlich auch wiederum auf die gleichen Mechanismen zurückgreifen und das kann ja wiederum dann nicht im Sinne des Erfinders sein.
Ich denke, es ist sicherlich nicht einfach, Stimmen aus egal welchem Kontinent jetzt nach Jahren, wo sie bei einem Sepp Blatter waren oder jetzt eben bei Gianni Infantino sind aufgrund persönlicher guter Beziehungen, dass man diese handelnden Personen, dann sprich Präsidenten und Generalsekretäre der Verbände, dann auf einmal auf die Seite des noch einmal des neuen FIFA-Präsidenten bekommt. Weil Gianni Infantino hat ja damit gepunktet, dass er eine Verdoppelung, Vermehrfachung der aktuellen Zuwendungen für Entwicklungsprojekte versprochen hat. Das hat er nicht nur versprochen, das liefert er, deswegen braucht er ja auch entsprechendes Geld. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich bitte jetzt noch mehr, als der Gianni Infantino geboten hat, dann wird es schwierig, weil aktuell der Fußball nicht so viel abwirft. Und aufgrund der Strukturen, die ja gewachsen sind, aufgrund der gefühlt 700 Mitarbeiter in der FIFA, die ja alle miteinander einen tollen Job machen, wenn es um die Entwicklungsprogramme geht, um die Förderungen für die weltweit tätigen Fußballverbände mit tollen Programmen und so, das muss man schon auch anerkennen, dann wird es ganz, ganz schwierig. Deswegen ist das eine Theorie, aber wie gesagt, dass man da die Verbände außerhalb Europas von der aktuellen FIFA-Politik wegbekommen könnte, das bezweifle ich auch. Ja.
Sagt der österreichische Fußballfunktionär Georg Pangl hier im Deutschlandfunk.